Manche Zeiten im Glaubensleben fühlen sich an wie ein endloses Tal der Tränen, Fragen bleiben offen, Gebete scheinen ungehört, die Wege Gottes sind schwer zu verstehen. Genau aus solch einer inneren Spannung heraus ist Psalm 84 entstanden, ein Mensch, der von Gottes Zurechtarbeiten und Entkleiden geprägt wurde, entdeckt neu, wie kostbar Gottes Gegenwart und sein Haus sind. Zwischen dem Schmerz des Tals von Baka und der Freude an den Vorhöfen des Herrn entfaltet sich eine tiefe Liebe zur Wohnung Gottes mit Christus in der Mitte. Diese Liebe ist nicht romantische Schwärmerei, sondern wächst aus konkreter Erfahrung mit dem Kreuz, mit der Gegenwart Gottes und mit dem Weg in die Gemeinschaft der Heiligen. Durch Gottes Tal der Tränen in die Liebe zu seinem Haus. Psalm 84 gehört in eine Folge von Psalmen, in denen Gott sein Volk nicht zuerst tröstet, sondern zurechtweist, entkleidet und von falschen Sicherheiten löst. Der Psalmist ist kein schwärmerischer Pilger, der von religiösen Höhenflügen kommt, sondern einer, der das Tal der Tränen kennt, das Tal von Baka, das Tal des Weinens. Ähnlich wie Hiob erlebt er, dass Gott ihm vieles nimmt, die vertrauten Stützen, das scheinbare Recht, über Gottes Wege zu urteilen, das stolze Empfinden, alles im Griff zu haben. Das Ergebnis ist eine innere Zerbrechung, in der der Mensch nicht mehr mit frommen Leistungen vor Gott tritt, sondern in Armut und Bedürftigkeit. In diesem Licht bekommt der Satz "Glückselig der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in deren Herzen gebahnte Wege sind" eine neue Tiefe. Die gebahnten Wege nach Zion verlaufen durch ein Tal, in dem das eigene Ich nicht mehr glänzen kann, sondern in dem Gott an die Wurzel unserer Selbstsicherheit geht. Psalm 84 folgt auf eine Reihe von Psalmen, die von Gottes Handeln und Entblößen sprechen. Das dritte Buch der Psalmen beschäftigt sich ausführlich mit diesem Thema. So war der Psalmist in Psalm 73 über Gottes Handeln und Entblößen verwirrt und gewann erst Klarheit, als er in das Heiligtum Gottes einging. Die Lage der Psalmisten in solchen Psalmen war nahezu dieselbe wie die Hiobs. Der Hauptunterschied besteht darin, dass die Psalmisten zwar Gottes Handeln und Entblößen erfuhren, Hiob darüber hinaus jedoch auch Gottes Verzehren erlebte. Bei Asaf wird dieser Weg sichtbar. Er stolpert an der Frage, wie Gott handeln kann, wenn die Gottlosen scheinbar gewissenslos aufblühen, während die Frommen geplagt werden. Erst als er in das Heiligtum Gottes hineingeht, versteht er die Zielrichtung von Gottes Handeln und die Vergänglichkeit aller äußeren Sicherheiten. Dort erkennt er, Gott selbst ist Fels meines Herzens und mein Anteil auf ewig. So ähnlich wird auch in Psalm 84 das Tal der Tränen erst im Licht des Hauses Gottes verständlich. Gottes Zurechtweisung ist nicht das harte Gegenprogramm zu seiner Liebe, sondern ihr schmerzhaftes Werkzeug. Er nimmt weg, was uns von ihm wegzieht, damit in uns ein neues Verlangen entsteht, das nicht bei Geschenken stehen bleibt, sondern nach seiner Gegenwart selbst dürstet. Wo ein Mensch so entblößt wird, beginnt er das Haus Gottes, im neuen Bund die Gemeinde als Wohnung Gottes im Geist, anders zu sehen, nicht mehr als fromme Option im eigenen Lebensentwurf, sondern als den Ort, an dem Gottes Herz ruht. Das macht das Tal nicht leichter, aber es gibt ihm Richtung, aus Tränen wird ein Weg, der hinführt in eine Liebe zu Gottes Haus, die nicht von äußeren Umständen lebt, sondern aus der Erfahrung, dass Gott im Zerbruch nicht fern, sondern gerade dort am nächsten ist. Im Licht des Neuen Testaments öffnet sich hier eine weitere Perspektive. In Epheser 2 heißt es, dass wir mit aufgebaut werden zu einer Wohnung Gottes im Geist. Das Tal der Tränen dient diesem Bau, Gott löst uns von einem Glauben, der auf persönliches Gelingen fixiert ist, und fügt uns in ein Haus ein, in dem Christus der Eckstein ist. Wer durch Gottes Handeln so hindurchgeht, lernt, die Gemeinde nicht an ihrer äußeren Attraktivität zu messen, sondern an der verborgenen Gegenwart des Herrn in ihrer Mitte. Je weniger eigene Sicherheiten bleiben, desto kostbarer wird die Erfahrung, hier, in der unvollkommenen, oft mühsamen, aber von Christus getragenen Gemeinschaft, hat Gott sich eine Wohnung gewählt. Wer das erkennt, kann im Rückblick sogar auf das Tal der Tränen mit Dank schauen, nicht weil der Schmerz an sich gut wäre, sondern weil er zum Durchgang wurde in eine Liebe, die tiefer trägt als jede spontane Begeisterung. Dann wird der Ruf des Psalmisten zur eigenen Stimme, wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr der Herrscher. Eine Liebe, die im Feuer gereift ist und gerade darum bleibt. Mag auch mein Fleisch und mein Herz vergehen, der Fels meines Herzens und mein Teil ist Gott auf ewig. In welchem auch ihr mit aufgebaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Wer das Tal der Tränen nicht nur als ihr Weg, sondern als von Gott zugelassenen Durchgang wahrnimmt, wird seine Schmerzen nicht verharmlosen, aber auch nicht mehr als letztes Wort ansehen. Die Erfahrungen des Entkleidens dürfen zu einem stillen, ehrlichen Verlangen nach Gottes Gegenwart führen und in eine neue Wertschätzung seiner Gemeinde als dem Haus, in dem er wohnen und trösten will. So wird der Weg durch das Dunkel zur Einladung, tiefer zu vertrauen, dass Gott uns nicht verliert, wenn er uns vieles nimmt, sondern uns gerade dann näher an sein Herz und in sein Haus zieht. Die zwei Altäre, Kreuz als Zuflucht, Christus als unsere Annahme. Wenn der Psalmist sagt, auch der Spatz hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen legt, deine Altäre, Herr der Herrscharen, mein König und mein Gott, dann verdichtet sich in einem einfachen Bild eine tiefe Wirklichkeit. Zwei unscheinbare Vögel, die leicht übersehen, vertrieben oder verletzt werden, finden ausgerechnet dort Heimat, wo Opfer und Rauch aufsteigen, bei den zwei Altären. Im Licht der Stiftshütte sind das der Brandopferaltar im Vorhof und der goldene Räucheraltar vor dem Allerheiligsten. Ihre Nähe zu diesen Altären macht aus bedrohten, ruhelosen Geschöpfen Wesen, die einen sicheren Ort für sich und ihre Jungen besitzen. So zeichnet der Psalmist das Geheimnis eines Lebens, das durch Kreuz und Fürbitte Christi eine bleibende Zuflucht im Haus Gottes findet. Der kupferne Altar ist ein Bild für das Kreuz Christi. An diesem Altar ist durch die Opfer, die Christus darstellen, mit allen negativen Dingen abgerechnet worden. Am Kreuz hat Christus unsere Sünden weggenommen, den alten Menschen mitgekreuzigt, Satan zerstört, Satans Kosmos gerichtet und die alte Schöpfung sowie alle negativen Dinge beendet. Der Brandopferaltar steht für das Kreuz Christi, den Ort, an dem mit allen negativen Dingen endgültig abgerechnet wurde. Unter diesem Altar, an dem die Opfer verbrannt wurden, ist symbolisch alles zusammengefasst, was uns von Gott trennt. An diesem Altar ist durch die Opfer, die Christus darstellen, mit allen negativen Dingen abgerechnet worden. Am Kreuz hat Christus unsere Sünden weggenommen, den alten Menschen mitgekreuzigt, Satan zerstört, Satans Kosmos gerichtet und die alte Schöpfung sowie alle negativen Dinge beendet. Der Spatz, der sich dort ein Haus baut, ist ein Bild für den Menschen, der aufhört, seine Schuld, seine Scham und seine verborgenen Kämpfe selbst zu tragen. Er flüchtet nicht vor dem Kreuz, sondern darunter und entdeckt, dass genau dort, wo sein Stolz stirbt, eine neue Freiheit beginnt. Am Kreuz wird das Leben nicht sentimental aufgehübscht, sondern die Wahrheit ans Licht gebracht und durch Christus getragen. Wer sich so an den Brandopferaltar bindet, findet einen Ort, an dem er immer wieder mit allem Unaufgeräumten seines Lebens kommen darf, ohne weggeschickt zu werden. Der goldene Räucheraltar im Heiligtum zeigt eine andere Seite derselben Gnade. Dort steigt Räucherwerk als Wohlgeruch zu Gott auf. Im Neuen Testament wird dieser Altar mit dem auferstandenen und erhöhten Christus verbunden, der unser Repräsentant vor Gott ist. In Offenbarung 8 heißt es, und ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar, der hatte ein goldenes Räuchergefäß, und ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, um es zusammen mit den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar, der vor dem Thron war, darzubringen. Unsere Gebete steigen nicht nackt, in ihrer Armseligkeit, vor Gott auf, sie sind verbunden mit dem Wohlgeruch Christi. Am Brandopferaltar wird unsere Schuld behandelt, am Räucheraltar werden wir angenommen, nicht wegen der Reinheit unserer Motive, sondern weil wir in Christus stehen. Für den Glaubenden bedeutet das, die Zuflucht am Kreuz mündet in eine stille Gewissheit vor Gott, in der sein Urteil über uns nicht mehr von wechselnden Gefühlen abhängig ist, sondern vom beständigen Wohlgeruch des Sohnes. Seit der Vorhang im Tempel zerrissen wurde, gibt es keine Trennwand mehr zwischen Räucheraltar und Gegenwart Gottes. Matthäus 27 berichtet, und siehe, der Vorhang des Tempels wurde in zwei Teile zerrissen, von oben bis unten. Der Hebräerbrief deutet diesen Riss als eröffneten Weg, einen Eintritt, den er uns eröffnet hat als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. Kreuz und himmlische Fürbitte gehören seitdem untrennbar zusammen. Wer in der Gemeinde lebt, darf beides immer neu erfahren, die entlastende Kraft des Kreuzes, die uns von der Last der Vergangenheit löst, und die stille Freude, in Christus vor Gott willkommen zu sein. Für viele entsteht aus dieser doppelten Erfahrung tatsächlich so etwas wie ein Nest, ein innerer Raum der Geborgenheit im Haus Gottes, in dem auch die, für die wir geistlich Verantwortung tragen, ihren Platz finden können. Das macht die Gemeinde nicht zu einem perfekten Ort, aber zu einem Ort, an dem uns der Herr beständig an seine Altäre zurückruft und uns dort bleiben lässt. Und ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar, der hatte ein goldenes Räuchergefäß, und ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, um es zusammen mit den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar, der vor dem Thron war, darzubringen. Einen Eintritt, den er uns eröffnet hat als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. Wo das Kreuz Christi und der himmlische Christus als unser Räucherwerk mehr sind als Leere, wächst eine stille, tiefe Geborgenheit im Haus Gottes. Die Nähe zu den Altären lässt uns mit unserer Schwachheit ehrlicher, mit anderen gnädiger und im Gebet zuversichtlicher werden. So wird die Gemeinde zu einem Zuhause, in dem verwundbare Menschen wie Spatz und Schwalbe Schutz finden und in dem unter dem Duft Christi ein neuer Mut wächst, das eigene Leben und die Jungen, die Gott uns anvertraut hat, seiner treuen Fürsorge zu überlassen. Die Wege nach Zion, aus Tränen werden Quelle, Regen und Segen. Die Mitte von Psalm 84 beschreibt nicht zuerst die Ankunft im Haus Gottes, sondern den Weg dorthin. Glückselig der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in deren Herzen gebahnte Wege sind. Gehen sie durchs Tal von Baka, machen sie es zu einem Quellort, ja, mit Segnungen bedeckt es der Frühregen. Sie gehen von Kraft zu Kraft, ein jeder erscheint vor Gott in Zion. Auffällig ist, dass der gesegnete Mensch nicht derjenige ist, der das Tal umgeht, sondern derjenige, dessen Herz bereits auf die Wege nach Zion ausgerichtet ist. Zion steht in der Schrift für den Ort der Gegenwart Gottes, für den Ort seiner Königsherrschaft und Anbetung. Im Neuen Bund wird diese Wirklichkeit so beschrieben: Doch ihr seid hinzugetreten zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu Zehntausenden von Engeln, zur universalen Versammlung. Die Wege nach Zion sind die inneren und äußeren Schritte in die konkrete Gemeinschaft der Gemeinde, Schritte, die nicht selten durch ein Tal des Weinens führen. Psalm 84, 5, 7 zeigt, dass der gesegnet ist, dessen Herz auf die Straßen nach Zion ausgerichtet ist. Auf den Straßen nach Zion zu sein bedeutet, dass wir die Absicht haben, in die Gemeinde zu kommen. Unsere Absicht, im Gemeindeleben zu sein, ist tatsächlich wie eine Straße, die uns in die Gemeinde hineinführt. Dieses Tal von Baka kann viele Gesichter tragen, enttäuschte Erwartungen, Verletzungen im Miteinander, geistliche Kämpfe, in denen alles in einem schreit, sich zurückzuziehen und die Gemeinschaft zu meiden. Gerade der Weg in ein lebendiges Gemeindeleben ist oft von Versuchungen und Widerständen begleitet. Es ist, als wolle alles verhindern, dass ein Mensch sein Herz wirklich an Zion bindet. Psalm 84 verheißt keine Abkürzung, aber er zeigt eine Verwandlung: Gehen Sie durchs Tal von Baka, machen Sie es zu einem Quellort. Das Tal wird nicht einfach hinter sich gelassen, sondern es wird verwandelt. Tränen trocknen nicht nur, sie werden zu Wasser, das zu einer Quelle gesammelt wird. Aus dem Ort des Mangels wird ein Ort, an dem andere trinken können. Wer mit seinem Schmerz auf Gott ausgerichtet bleibt, erlebt, dass die tiefsten Enttäuschungen zu den Stellen werden, an denen Gottes Treue am klarsten hervortritt. Der Psalm fügt hinzu: Mit Segnungen bedeckt es der Frühregen, ein Bild für den Heiligen Geist, der das harte Land weich macht und aus dem Tal einen Boden für neues Leben werden lässt. An dieser Stelle berühren sich Weg und Haus Gottes. Der, dessen Herz auf den Straßen nach Zion ist, wird nicht nur persönlich gestärkt, sondern trägt geistlich zum Bau des Hauses bei. Durch das Tal hindurch geht er von Kraft zu Kraft, nicht in einem linearen Triumph, sondern in einem Wachstum im Leben bis zur Reife. Jede durchlittene Strecke, in der er nicht resigniert, sondern sich neu an Gott klammert, fügt seinem inneren Menschen eine Substanz hinzu, die im Gemeindeleben unverzichtbar ist: Geduld, Barmherzigkeit, Wahrhaftigkeit, ein tieferes Verständnis für die Schwachheiten anderer. So wird sein Weg zur Straße, auf der auch andere nach Zion finden. Manchmal sind es gerade die, die durch schwere Täler gegangen sind, die später mit wenigen, einfachen Worten anderen den Mut geben, nicht aufzugeben und den Weg in die Gemeinschaft nicht zu verlassen. Die Zusage am Ende der Strophe ist überraschend schlicht und groß zugleich: Ein jeder erscheint vor Gott in Zion. Nicht die besonders Starken, nicht die ohne Brüche, sondern ein jeder, der diesen Weg mit Gott geht. Hinter dieser Formulierung steht eine Zusage, die stärker ist als unsere Schwankungen: Gott selbst bringt ans Ziel. Er lässt niemanden im Tal zurück, dessen Herz an ihm und an seinem Haus hängt. So wird Psalm 84 zu einer leisen, aber kräftigen Ermutigung für alle, die auf dem Weg zur Gemeinde durch manche Tränen gehen. Der Schmerz ist real, aber nicht vergeblich. In den gewundenen Pfaden, in denen wir meinen, in die falsche Richtung unterwegs zu sein, kann Gott verborgen schon die Straßen nach Zion bahnen. Doch ihr seid hinzugetreten zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu Zehntausenden von Engeln, zur universalen Versammlung. Wo der Weg in die Gemeinde durch schmerzhafte Täler führt, darf die Verheißung von Psalm 84 die Perspektive weiten, die Tränen sind Gott nicht fremd, sie können in seiner Hand zu Quellen werden, aus denen neue Kraft und ein tieferer Segen für andere entspringen. Das Ziel bleibt, trotz aller Umwege, dass jeder, der sein Herz an Zion bindet, vor Gott in seinem Haus steht, gestärkt nicht trotz, sondern durch den Weg, den Gott mit ihm gegangen ist. Herr Jesus Christus, danke, dass du uns durch die Täler des Weinens nicht verlässt, sondern unsere Tränen in eine Quelle verwandelst und uns durch deinen Geist mit himmlischem Regen segnest. Danke für das Kreuz als unseren sicheren Zufluchtsort und für dich selbst als unseren Wohlgeruch und unsere Annahme vor dem Vater. Stärke in uns die Liebe zu deinem Haus, zur Gemeinde, und vertiefe in unserem Herzen die Wege nach Zion, damit wir aus deiner Kraft leben und dir gemeinsam mit deinen Heiligen Freude bereiten. Lass uns zunehmend erfahren, dass du unsere Sonne und unser Schild, unsere Gnade und unsere Herrlichkeit bist, bis wir dich ohne Unterbrechung im Haus Gottes genießen. Amen.